Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Donner und Reuschel Markt Kompakt Podcast Nummer 113. Ich bin Carsten Mumm, Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner und Reuschel, und neu ist dieses Mal, dass Sie uns nicht nur hören können, sondern diese Folge stellen wir auch auf YouTube mit Bildmaterial zur Verfügung. Ja, und die These, um die wir uns heute kümmern wollen, geht rund um die Energiewende oder handelt von der Energiewende, und sie lautet: Die Energiewende in Deutschland schreitet unaufhörlich voran. Für Deutschland kann daraus ein Wettbewerbsvorteil werden. Ja, und zu diesem Thema habe ich einen Gast, der viel zu sagen hat dazu, der wirklich im Thema drinsteckt, Stefan Müller. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist, Stefan.
Ja, schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Ja, das wird ein spannendes Thema werden. Ganz kurz noch zu deinem Hintergrund. Du bist Gründer und COO, also Chief Operating Officer der Enerpark AG und auch Sprecher. Du bist gelernter oder studierter Diplom-Ingenieur. Ich weiß nicht, welche Fachrichtung.
Physikalische Technik. Hier in Lübeck habe ich das studiert.
Okay, das hört sich so an, als wenn du im Thema bist, was auch das Thema Solartechnik angeht. Insofern passt das. Du bist seit 1992 in der Solarbranche, hast internationale Erfahrungen, unter anderem in Indien, in Singapur. Und ganz besonders fand ich, als ich deinen Namen gegoogelt habe und deinen Hintergrund, du warst schon mal zu Gast im Podcast von Philipp Westermeier, im OMR-Podcast unter anderem. Da wollen wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Und natürlich, wenn wir über das Thema OMR sprechen, können wir auch erwähnen, du warst zu Gast bei uns im Hause in diesem Kontext, nämlich beim Tech-Sundowner, der immer am Vorabend der OMR traditionell schon stattfindet. Das ist eine Zusammenkunft, ein Treffen, das wird organisiert von Signals. Das ist der Innovation Hub unserer Konzernmutter, der Signal Iduna, findet aber bei uns bei Donner und Reuschel am Ballindamm im 5. Stock ist es. Jetzt musste ich ganz kurz überlegen mit dem schönen Ausblick auf die Binnenalster.
Ja, das war auch ein super spannendes Event, und diese ganzen Nebenevents, die machen mittlerweile das OMR-Festival, würde ich fast sagen, oder Konferenz, eigentlich auch zu einem echt spannenden Hub hier in Hamburg. Also es kommen viele Leute auch wegen der Nebenevents.
Also die Resonanz ist ja wirklich umwerfend. Ich selber muss sagen, ich war noch nicht da, aber wir hatten die Gelegenheit, dass zwei Kollegen da waren, jetzt bei der letzten OMR, die ja gerade stattgefunden hat. Und wir haben, kleiner Spoiler an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vor kurzem dazu auch einen Podcast aufgenommen, was ich mitgenommen habe. Ganz besondere Stimmung. Der ganze Pessimismus, den man sonst so hört, gerade wenn es um den Standort Deutschland geht, überhaupt nicht vorhanden. Sehr viel Innovation, sehr viel Lust auf Zukunft. Wie ist dein Eindruck von dieser Veranstaltung? Ganz kurz nochmal. Und wenn ich eine zweite Frage hinterher schieben darf, da geht es ja um Digitales und Marketing. Was macht ihr da?
Naja, ich glaube, die Frage ist schon auch ganz richtig gestellt. Das ist schon unglaublich groß geworden. Also von einer reinen Online-Marketing-Konferenz, wo Leute sich ganz speziell getroffen haben, geht es heute um Masterclasses in KI oder da ist ja auch eine Finance World mittlerweile mit dabei. Ja. Es gibt, wie gesagt, Energiefrühstücke, wo ich dann auch mal dabei bin. Also, wie gesagt, das eigentliche Event hat immer noch was mit Marketing zu tun und Digitalisierung. Aber die ganzen Nebenevents, die sind eigentlich, finde ich, immer am spannendsten. Also diese, und du hast es eben schon gesagt, diese Celebrity-Geschichte spricht uns erstmal per se nicht an, muss ich sagen. Ne? Okay, aber ist so. Also ist in Ordnung, ist eine andere Story. Aber es gibt eben viele Themen, und du hast eben das Thema Digitalisierung angesprochen, ich habe von KI gesprochen. Das geht uns natürlich schon sehr was an.
Das ist einer meiner Kernaussagen auch, das geht jeden etwas an. Mir wird es komisch vorkommen, wenn ein Unternehmen oder ein Unternehmer, eine Unternehmerin zu mir kommt und sagt, KI brauche ich nicht. Da wär ich skeptisch. Jetzt hast du eben angesprochen, das Stichwort, und das sagt mir nichts, Energiefrühstück. Was kann man sich darunter vorstellen?
Also da treffen sich einfach genauso wie wir jetzt in der Runde ein paar mehr. Da wird meistens hier irgendwie ein Raum angemietet, meistens auch von einer Firma. Letztes Mal war es 1,5, dann wieder ein paar andere Firmen, die auch in Hamburg hier sind. Und da gibt es Energie-Podcasts, aber eben in Live-Versionen mit Fragen und Antworten auch. Das wird dann ein bisschen orchestriert, aber hochspannend. Und das beginnt dann morgens schon um 8 und für eine Stunde. Und sehr intensive Themen. Sehr spezielle fachliche Themen. Und von diesen kleinen Nebenevents hat man einige. Bis natürlich hin zu den OMR 100, also wo sich die relevantesten Menschen dann im Nickhinein zu einem Stelldichein eintreffen und man sich auch austauschen kann. Also ich finde das eine sehr, sehr breite Variation und für Hamburg eine absolute Bereicherung.
Ja, und es geht offensichtlich um Zukunftsthemen. Da gehört die Solarbranche natürlich auch dazu. Und das ist ja auch das, was für uns alle sehr, sehr wichtig ist.
Absolut. Und die alles, was mit Energie zu tun hat, es wurde auch ein Satz gesagt, Energie ist alles, alles ist Energie. Und das sagt eigentlich schon auch alles.
Gut, und das ist das perfekte Stichwort, die Überleitung. Lass uns über Energie sprechen oder zunächst einmal über Enerpark. Da sind wir jetzt, weil wir direkt ins Thema reingerutscht sind, gar nicht mehr zugekommen. Enerpark, also ihr baut und betreibt Solaranlagen. Erklärst du uns ganz kurz nochmal, was macht ihr genau und vielleicht auch in welcher Dimension? Also wie groß in Anführungsstrichen seid ihr geworden in den letzten Jahren?
Also die Enerpark hat 2009, haben wir uns selbstständig gemacht. Da war ich auch nicht mehr jung, da war ich schon über 40. Das ist, hat Vor- und Nachteile. Man geht ein bisschen entspannter vielleicht daran. Man weiß, wie man mit Banken spricht. Was bei uns, glaube ich, besonders ist, dass wir in der Wertschöpfungskette von großen Solarkraftwerken, also die man so an der Autobahn rechts und links der Autobahn sieht, die gesamte Wertschöpfungskette abdecken. Das heißt, wir entwickeln die Projekte selber, also wir sprechen mit den Landbesitzern, haben mit Baubehörden was zu tun, mit der unteren Naturschutzbehörde. Wir bauen die selber, wir haben also eigenen Maschinenpark, haben also Kabelfräsen, Bagger, Kräne. Wir machen die Betriebsführung komplett selber. Und wo wir schon in der Vorrunde ein bisschen gesprochen haben, den gesamten Energiehandel. Und das ist nochmal ein anderes Thema, aber diese gesamte Wertschöpfungskette abzudecken, das machen nicht viele. Und wir haben uns auch entschieden, alle Parks, die wir bauen können, auch zu bauen und die zu behalten. Also wir sind sehr, ich glaube in eurem Sprech heißt es Asset Heavy oder so sagt man dazu.
Richtig, genau, ja, richtig.
Und das hat auch Vor- und Nachteile, dass natürlich, wenn man unsere Kennzahlen sich anguckt, würde man wahrscheinlich eher ein bisschen stutzen. Aber wenn man sehr, sehr viele Assets hat, sind die natürlich auch in eurem Sprech wieder gehebelt. Das heißt, wir arbeiten viel mit Fremdkapital, arbeiten viel mit unterschiedlichen Bankenkonsortien, um bestimmte Refinanzierungen zu machen. Aber der Vorteil ist natürlich, wenn man erstmal diese Assets selber hat, dann kommt man auch durch schwierige Zeiten auch viel besser durch.
Ja, absolut. Also und das Geschäft funktioniert ja so, wie ihr das umsetzt. Also die ganze Bandbreite, die ganze Wertschöpfung mit abdeckend. Und ihr seid international unterwegs mittlerweile, richtig?
Ja, wir haben sehr international begonnen. Wir haben auch viel in Osteuropa gemacht. Ja. Also wir haben auf der Krim Anlagen gebaut. Wir waren in Russland, Weißrussland, waren in Amerika über 8 Jahre mit einem eigenen Team, sind viel in Jordanien unterwegs gewesen, Ägypten die ersten Anlagen gebaut und haben dann aber auch gemerkt, dass der Markt in bestimmten Ländern schon auch gesättigt ist. Das hätte ich mir damals, als ich angefangen habe zu studieren, nie erwartet, dass wir aus irgendeinem Land mal rausgehen, weil schon 80% erneuerbar da sind. Und so haben wir uns auf diese Märkte jetzt konzentriert, die auch noch ein großes Wachstumspotenzial haben. Und dazu gehört Deutschland, Frankreich und Spanien. Alle anderen Länder haben wir sozusagen verkauft. Amerika haben wir verkauft. Und wir haben noch eine größere Business Unit in Indien. Das hat sich damals so entwickelt, weil ich mehrere Jahre da gelebt habe. Und noch eine kleine Einheit in Australien.
Naja, und das, obwohl Enerpark noch gar nicht so alt ist, ne? Gegründet seit
Wir sind 2009 gegründet, also jetzt 16 Jahre alt. Ja. Und wir haben relativ zügig angefangen und sehr schnell auch die Sachen umgesetzt, die da waren. Das ist der Vorteil auch bei Photovoltaik, bei Großkraftwerken. Die Anlagen werden halt weltweit einfach gleich gebaut. Das ist dann wirklich auch wie in der Immobilienbranche, wenn man eine Möglichkeit hat, eine Immobilie vielleicht oder ein Projekt zu entwickeln in anderen Ländern, dann geht das relativ einfach, weil man im Hintergrund das Netzwerk hat und das ist sehr flexibel und das kriegen wir eigentlich auch ganz gut hin.
Ja, okay. Und das ist ja auch von Standort zu Standort gleich, also Solarmodule kommen von wenigen Herstellern heutzutage, das ist Asset Heavy, ja, aber nicht komplex, sage ich jetzt mal mit meinem fehlenden
ingenieurtechnischen Sachverstand. So ein Gebäude zu bauen, wo wir jetzt hier drin sind, das ist viel komplexer, als eine große PV-Anlage zu bauen. Also wir können wirklich sagen, wir möchten doppelt so schnell sein, also bringen wir doppelt so viele Monteure auf die Fläche und doppelt so viele Maschinen. Und dann geht das einfach, während hier nach oben gebaut wird und wir bauen in die Fläche.
Ja. Stichwort bauen. Und du hast eben schon erwähnt, und das fand ich selber ganz spannend, das war mir nicht so klar, es gibt einige Regionen oder einige Volkswirtschaften in der Welt, die sind gesättigt mit Solarenergie, so habe ich das verstanden.
Genau.
Deutschland nicht. Also Deutschland ist nicht führend, was das Thema Energiewende und Solarbranche angeht.
Doch, oder absolut.
Wie kann man das einordnen?
Aber unsere Volkswirtschaft ist halt natürlich viel, 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 viel größer als einer wie in Portugal zum Beispiel. Portugal hat irgendwie 4 Millionen Einwohner. Dort ist der Winter nicht so ausgeprägt wie bei uns. Das heißt, also dieses Thema Energiewende, Elektrifizierung der Wirtschaft ist relativ einfach umzusetzen. Und jetzt in diesen Ländern wie Portugal und es gibt noch genügend andere, die einfach echt schon weit sind. Ne? Und da ist es mittlerweile so, dass die Elektrifizierung der Wirtschaft langsamer geht, als wie wir zubauen können. Und deshalb konzentrieren wir uns auf Länder wie Deutschland, Frankreich, Spanien. Es gibt noch ein paar andere. Indien ist zum Beispiel auch natürlich ein sehr aufstrebendes Land, wo einfach noch unglaublich viel Zubau passieren wird. Auch in Deutschland noch. Also wir sind sehr, sehr weit vorne hier.
Ja. Okay. Wenn wir auf Deutschland schauen, wie würdest du den Stand der Energiewende hierzulande beschreiben? Wie ist überhaupt der Anteil?
Also wir betrachten immer einmal den Strom und dann auch die Primärenergie. Bei Strom sind wir mittlerweile über 60% angelangt, erneuerbare Energie. Und in Deutschland ist es hauptsächlich Wind, dann kommt Solar. Wasserkraft sind wir natürlich auch sehr stark, hauptsächlich im Süden Deutschlands. Mhm. Biomasse hat einen guten Bestandteil. Und wenn man das nochmal einen Tick weiterdenkt, dann könnte man auch Müll oder Biomasse nochmal mit reinnehmen. Und wir kommen da auf mittlerweile einen sehr, sehr hohen Anteil. Mhm. Wenn wir jetzt in die Primärenergie reingehen, dann ist es natürlich um einiges weniger, aber wir eben immer noch mit Öl und mit Gas heizen. Mhm. Obwohl da jetzt auch eine ganze Menge passiert. Ich glaube, das Thema Wärmepumpen, egal was Frau Reiche jetzt möchte oder nicht möchte, das wird einfach umgesetzt. Also die Elektrifizierung der Wirtschaft geht in Deutschland sehr stark voran. Mhm. Und das ist wiederum für uns ein großer Vorteil.
Und auch die Energiewende schreitet voran, oder muss man sagen, sie stößt so an gewisse Grenzen? Ich möchte mal ein Stichwort mit reinbringen, das Thema Grundlastfähigkeit. Mhm. Das ist das, was, glaube ich, jeder in Deutschland jetzt schon kennt. Es ist ein Fachbegriff in Anführungsstrichen, das war vor ein paar Jahren, hat es keine Rolle gespielt. Jetzt wissen wir aber alle, wenn die Sonne verdeckt ist durch Wolken, wenn der Wind nicht weht, die Erneuerbaren also nicht genügend Energie zur Verfügung stellen, insbesondere natürlich für industrielle Zwecke, dann brauchen wir andere Energieträger, die diese Grundlastfähigkeit herstellen.
Ja, ich würde sagen, das ist ehrlich gesagt gar nicht so sehr unser Thema, sondern wir müssen erstmal vielleicht vorweg nochmal definieren, Deutschland hat das sicherste und das beste Stromnetz, was es gibt auf der Welt. Mit den geringsten Ausfällen. Und ich mache jetzt mal eine Sekunde Pause, dass dann jedem das auch klar ist. Das heißt, das funktioniert natürlich daher, weil wir ein extrem stabiles und sehr ausgereiftes Netz haben. Wir haben natürlich in der Situation, Zweiter Weltkrieg, alles Neubau. Da haben sich dann ein paar Leute wirklich mal Gedanken gemacht und gesagt, wir bauen das Netz aus. Und das ist immer noch die größte Prämisse. Wie können wir Netzsicherheit darstellen? Mhm. Ich glaube, jeder Hörer oder der jetzt hier auch dabei ist, kann sich vielleicht so ein bisschen nochmal an irgendein Blackout oder Brownout erinnert, wenn man mal klein war oder sowas, wo die Kerze mal anging. Mhm. Aber das ist eigentlich gar nicht mehr das Entscheidende. Sondern heutzutage geht es darum, dass wir eine Balance erzielen können zwischen der Erzeugung der Strom und der Abnahme. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Also dieses Thema Grundlastfähigkeit spielt aus meiner Sicht gar nicht mehr so eine entscheidende Rolle. Mhm. Das war damals mit den Kernkraftwerken so, hat man sich viel Gedanken gemacht über Nachtspeicherheizungen, die auf einmal wieder ganz modern sind. Mhm. Die sollte eigentlich schon abgebaut werden. Glücklicherweise war Deutschland wieder sehr langsam, aber jetzt sind sie wieder am Netz. Ja. So, und es geht eigentlich darum, die Flexibilisierung irgendwie hinzubekommen. Und unsere Stromabnehmer sind auch nicht mehr so die typischen Grundlastfähigen. Dazu gehört natürlich auch Rubis hier in Hamburg und ThyssenKrupp oder das Stahlunternehmen. Aber es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die einfach total flexibel sind. Und dazu gehört auch sowas wie Homeoffice und von Remote arbeiten.
Ja, richtig. Also das heißt, der Ausbau von Solar- und Windenergie gerät nicht an Grenzen in Deutschland, sondern wird weitergetrieben. Was wäre so ein Energiemix der Zukunft, wo du sagen würdest, also abgesehen von Solar und Wind, was...
Also ich denke mal, in Deutschland gibt es die Vorgabe, die ist auch sogar vor der Regierung von März definiert worden und sogar auch davor, dass man gesagt hat, man möchte bis zum Jahre 2030 in Deutschland 80% erneuerbare Energien auf Strom haben. Mhm. Wir sind bei 60 angekommen. Mhm. Jeder, der so ein bisschen mit Zahlen sich auskennt, weiß, dass so die 80% immer gut erreichbar sind. Und wenn man dann an die 90 will oder 100, dann kann das sehr, sehr viel Aufwand kosten und auch sehr viel Geld kosten. Und aus dem Grund bin ich eigentlich optimistisch, dass wir diese 80% bis 2030 ohne weiteres hinkriegen. Wir sind bis vor einigen Jahren noch sehr, sehr stark von der Politik abhängig gewesen, weil Solaranlagen oder auch speziell Windanlagen gefördert worden sind. Das ist aber seit mehreren Jahren gar nicht mehr der Fall. Unser Strom wird an der Strombörse gehandelt. Wir behandeln die Kilowattstunde wie Commodity im Markt und verkaufen die oder kaufen sie auch ein oder handeln damit auch, je nachdem, wie der Markt sich gerade entwickelt. Und da sind wir eigentlich sehr, sehr stark auch dabei und glauben auch, dass das der richtige Weg ist. Solar ist die günstigste Form der Energieversorgung momentan, auch in Deutschland. Ja, der Börsenpreis liegt so momentan, wenn ich jetzt reingucken würde, so bei 5, 6 Cent. Wir können unter 5 Cent produzieren. Wir haben natürlich ein Hauptthema, dass wir reden immer von sogenannten Zappelstrom, weil die Sonne scheint jetzt hier wunderbar, auch in Hamburg, total blau, aber auch wieder nicht gut, weil die überall momentan einen blauen Himmel haben. Das heißt, alle Solaranlagen produzieren gerade sehr extrem viel Energie. Mhm. Und dadurch kommen wir in Situationen, das, was ich eben sagte, dass wir auf der Flexibilisierungsseite sehr viel tun müssen. Wir müssen auf der Generationsseite, Erzeugungsseite sehr viel machen und auf der Verbraucherseite. Mhm. Aber im Großen und Ganzen bin ich davon der Meinung, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ob Frau Reiche jetzt dafür oder dagegen ist, spielt dem Markt eigentlich jetzt eigentlich keine Rolle.
Eher ein Stolperstein in der Geschichte.
Genau, dieser Stolperstein hatten wir genug. Wir reden immer von der Altmaier-Delle und von der Reichebremse und solche Sachen werden natürlich auch politisiert. Es ist schwierig momentan mit der aktuellen Bundesregierung, weil der Austausch überhaupt nicht stattfindet. Und ich glaube, dass, wenn ich dich so anschaue, ich glaube, das kann man von Bankenseite oder Mittelstandsseite genauso kriegen. Ja. Also, dass wir mal zusammen demonstrieren mit einem Mittelstandsunternehmen, die eher konservativ ist, hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Weil der Austausch überhaupt nicht stattfindet. Die leben in einer Blase und nicht mehr über Verbände, nicht mehr über die Mittelstandsvertretung, nicht mehr ich als Unternehmer habe die Chance, mit Frau Reiche will ich ja gar nicht sprechen, aber noch nicht mal mit der Staatssekretärin-Ebene. Ja. Es wird null mit uns gesprochen und das ist furchtbar.
Das verheißt nichts Gutes. Genau. Das Thema wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen, das können wir an anderer Stelle nochmal tun. Oder ich selber blicke da natürlich auch immer drauf. Es gibt ja jetzt die eine große Deadline, Ende Juni soll dann das große Reformpaket kommen. Wenn das dann aber nur der Blase entstammt, muss man schauen, ne? Inwieweit das dann am Ende wirklich ist.
Also der Stolperstein, wir hoffen mal, dass der kleine Stolperstein nicht zu einem großen Fels wird.
Unbedingt. Lass uns doch mal über das Thema Energiemix sprechen, ganz kurz nur. Du hast jetzt erwähnt, also bis zu 80% der Energieerzeugung, Solar und Wind. Was brauchen wir dann noch? Kommen wir ohne Fossile aus? Atomkraft ist ja erledigt in Deutschland.
Ja.
Oder haben wir dann noch Gaskraftwerke? Oder
ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, diese Flexibilisierung am Markt, die müssen wir schon haben. Und es gibt ja auch bestehende Kraftwerke, die soll man auch nicht einfach abbauen. Und wir haben in Hamburg ja auch ein sehr spannendes Gaskraftwerk direkt im Hafen, wo man sich natürlich auch als, ich bin ja Ingenieur, auch fragt, warum baut man so ein Ding ab? So. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Also ich bin der Meinung, dass wir einen guten Mix auch brauchen. Ja, wir werden auch immer wieder in Situationen reinkommen. Man spricht bei uns mal von sogenannten Dunkelflauten. Das heißt also, wo Sonne und Wind gleichzeitig nicht da sind. Wobei das im Jahr so ungefähr 10 Tage mal am Stück rein statistisch passieren kann. Ich glaube, dass wir das System weiter stabilisieren können und resilienter machen können, indem wir noch mehr mit Speichern arbeiten. Also wir bauen ja an jedem Solarkraftwerk mittlerweile auch einen Lithium-Ionen-Speicher. Das sind so 10, 40 Fuß-Container, die dann eben angedockt werden. Und ich glaube, die Zuhörer kennen auch das Thema Smart Metering so ein bisschen. Also wir haben 20 GW an Speicher zu Hause rumstehen, die eigentlich gar nicht irgendwie am Netz richtig mit teilnehmen. Und wir haben über 100 GW an Elektroautos da draußen rumstehen, die eigentlich auch nicht teilnehmen. Und wenn man sich denn diese Mischung anguckt, dann brauchen wir das Netz zwar auch noch und wir brauchen diese große Leitung Nord-Süd, Ost-West, die werden weitergebaut, aber wir können unser vorhandenes Netz viel aktiver, viel flexibler, viel intelligenter nutzen, als wir das bis jetzt machen.
Also nicht nur auf die Paneele achten und nicht nur auf die Windkraftwerke, die gebaut werden, sondern eben auch auf das, was im Hintergrund noch benötigt wird.
Genau.
Ist die Speichertechnologie mittlerweile so weit, dass man auch sagen kann, das ist, also ich kann mir einen relativ teuren Speicher in Anführungsstrichen hinstellen, den kann ich dann noch 10, 20 Jahre nutzen, ohne dass er irgendwie technologisch überholt ist. Ich spreche da so ein bisschen aus eigener Erfahrung, weil ich selber eine kleine Solaranlage auf dem Dach habe und damals die Frage war, Speicher ja oder nein, und ein Großteil des Kostenblocks zumindest auf diesen Speicher entfiel.
Ja, hat sich komplett geändert.
Okay.
Also wir haben einen Preisverfall gehabt oder ich sag mal positiv eine Effizienzsteigerung in der Produktion. Das liegt natürlich auch an den Elektroautos. Ne? Mhm. Also wir profitieren davon, dass die Urzelle und das Urmodul dann aus der Automobilindustrie kommen und daraus eben große Anlagen gebaut werden. Aber eben auch kleinere, wie du gerade gesagt hast. Also für dich, rüste nach. 10 Kilowattstunden, 20 Kilowattstunden Speicher passt immer. Mhm. Und wenn der noch intelligent am Netz mit agiert, dann kannst du damit auch noch Geld verdienen. Also so ein Break-Even bei den Batterien ist unglaublich kurz geworden.
Sehr schön. Das ist schon mal eine gute Aussicht. Vielen Dank für den persönlichen Tipp auch, werde ich beherzigen. Ich verstehe das jetzt schon sehr viel besser. Ein Aspekt, den hast du eben schon mal kurz angesprochen, den möchte ich mir von dir auch gerne noch erklären lassen. Du hast eben gesprochen über die Strombörse und da geistert ja immer auch mal durch bekannte, viel gelesene Medien das Stichwort negativer Strompreis. Kannst du uns das bitte nochmal genau erklären? Wie funktioniert die Strombörse? Ich habe viel mit Börse zu tun. Ich glaube, die Strombörse funktioniert irgendwie anders als die Aktienbörse zum Beispiel.
Obwohl eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Ja? Es ist ein entscheidender Hintergrund. Den versuche ich nochmal zu erklären. Also unser Produkt ist auch ein Commodity. Also wie, sage ich mal, irgendwelche Produkte, die auch handelt. Ob das Gold, Silber, was auch immer ist. Mhm. Und da gibt es ja immer dann auch draußen die Menschen, die vielleicht Interesse haben, gerade Gold oder Silber zu kaufen, und dementsprechend pendelt sich so ein Markt ein. Aus welchen Gründen auch immer. Das kann jetzt auch der Iran-Krieg gewesen sein oder wie auch immer. Und das Gleiche ist bei uns auch. Der einzige Unterschied ist, dass Aktien per se erstmal nicht gebraucht werden. Strom aber ja. Das heißt, wir sitzen jetzt schon mit unseren Meteorologen, mit unseren Projektingenieuren und Ingenieurinnen zusammen und überlegen, was denn morgen so unsere Stromerzeugungskurve sein könnte. Die müssen wir bis heute Mittag um 14 Uhr in Leipzig an der Strombörse anmelden. Das heißt, wir geben eine bestimmte Kurve voraus, weil wir wissen, in Deutschland wird morgen ungefähr 70 GW an Leistung permanent gebraucht, von morgens bis abends. Und darauf müssen wir uns einstellen. Das heißt, jetzt gibt es für uns natürlich die Möglichkeit, wenn man jetzt mal auch an Batterien denkt, ich könnte ja die Solarenergie morgens einspeisen in die Batterie und verkaufe sie nicht. Also ich gehe short oder long, also das Gleiche, wie ihr das macht. Der Vorteil bei uns ist, dass wir immer die Energie im Rückhalt haben und immer einen Abnehmer haben. So, also wenn ich zum Beispiel unserem Energiehändler sage, handel den Strom, hier ist unser Fahrplan, dann kann der schon auch überlegen, was passiert denn heute eigentlich? Also spielt irgendwie die deutsche Nationalmannschaft und geht der Strombedarf vielleicht runter. Das spielt alles auch bei uns eine ganz, ganz große Rolle. Also im großen Unterschied zu eurem Börsenmarkt gibt es bei uns immer einen Bedarf, der auch beliefert werden muss. Und wenn wir das nicht machen, dann müssen wir nachhandeln. Und da Sonne und Wind auch fluktuieren, kann es auch mal sein, dass unsere Vorhersage, unser Tagesforecast auch vielleicht falsch ist. Ja, weil vielleicht sich irgendeine Wolke über einen Solarpark gelegt hat oder der Wind dann doch nicht mehr geweht hat. Und dann müssen wir den Strom auch nachkaufen. Und der kann natürlich unglaublich teuer werden.
Ah ja, verstehe.
So, und jetzt gibt es eben folgende Situation. Ich gucke jetzt wieder raus, blauer Himmel, das ist Deutschland. Wir haben das schon gesehen. Heute werden wahrscheinlich wieder negative Strompreise sein. Ich sagte vorhin schon, das System muss immer in Balance sein. Also Erzeugung und Verbraucher muss immer gleich sein, sonst gibt es einen Blackout oder einen Brownout. Das heißt, die Strombörse bzw. die Übertragungsnetzbetreiber gucken immer, dass das in der Balance ist. Und wenn es nicht in der Balance ist, dann geben sie jetzt schon ein Signal. Wenn du in einer Stunde Strom verbrauchst, kriegst du von uns Geld.
Ah ja, verstehe.
Um wieder diese Balance herzustellen.
Also das ist systemimmanent ein Stück weit. Das ist auch gar nicht ein negativer Punkt, sondern der gehört einfach dazu.
Das ist einfach ein ganz normaler Strommarktpreis, wie sich der entwickelt. Aber es hat immer einen bestimmten Effekt, den wir damit erzielen wollen. Das kann auch sein, dass Anlagen abgeschaltet werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wir haben heute ein bisschen Wind, sehe ich gerade, ja, das ist okay. Viele wundern sich denn, wenn sie nach Berlin fahren oder so, Autobahn, oder stehen die Windmühlen wieder still und laufen nicht. Nee, die werden abgeschaltet. Ja. Und es gibt eben,
um das Netz zu schützen.
Um das Netz zu stabilisieren auch, weil wir dann eben teilweise zu viel Energie drin haben. Wir hatten jetzt über Pfingsten wieder eine ganz spannende Situation. Die war okay, die war jetzt nicht so außergewöhnlich wie Ostern, weil eben kein Wind war. Und wir hatten extrem viel Sonne. Das heißt, in Deutschland wurde zu 95% über Solaranlagen versorgt. Ganz Pfingsten.
Ja.
Der negative Strompreis war nicht so dramatisch, aber man muss trotzdem immer wieder eingreifen. Aber das ist wirklich ein technischer Eingriff, der erstmal nicht schlimm ist, sondern das ist einfach ein Konzept, um diese Balance hinzukriegen. Ich kann auch meinen Strom ins Ausland verkaufen. Die Schweizer, die drehen immer durch, weil wir die mit billig Strom beliefern, weil wir jetzt wahrscheinlich sehr viel wieder haben und auch dann manchmal auch nicht wissen, wohin damit. Ja. Also es geht um ein intelligentes Stromnetz, wie wir es steuern können. Ja. Man kann es physisch steuern, indem wir Anlagen zu- und abschalten oder eben Strompreissignale geben.
Die Schweizer freuen sich trotzdem über den billigen
Nicht immer, weil die haben ja ein Atomkraftwerk und die haben auch noch ein Kohlekraftwerk. Das heißt, die haben dann echt ein Thema damit. Okay.
Die Abnehmerseite interessiert mich noch. Ihr stellt ja euren Strom, wie du das gerade dargestellt hast, dem Markt zur Verfügung. Jetzt ist bei uns an der Aktienbörse ein riesengroßes Thema natürlich das Thema Datencenter, die großen Tech-Unternehmen, insbesondere in den USA, die riesige Energiebedarfe haben und auch andere klassische energieintensive Industrien, die ja auch dazu übergehen, sich eigene Stromerzeugungskapazitäten zu sichern, einzukaufen.
Genau.
Ist das für euch auch ein Thema? Also mit Aurubis zum Beispiel nur zusammenzuarbeiten mit anderen energieintensiven Unternehmen und Industrien und sagen, wir stellen euch selber einen Solarpark zur Verfügung, das ist dann eurer. Also da kriegt ihr den Strom ja nicht aus dem Markt.
Genau, das machen wir auch. Also wie gesagt, bis vor einigen Jahren war es so, da wurde einfach der Zähler am Ende des Monats abgezählt, man hat die Förderung gekriegt und das war's. Mhm. Das ist nicht mehr der Fall. Wir sind aktive Teilnehmer am gesamten Strommarkt. Und das ist genauso auch wieder im Vergleich zu euch. Man kann bei uns, nennt man das PPAs, sogenannte Energieabnahmeverträge machen. Die sind Kurzläufer, sind Langläufer. Einige kaufen den Strom eben spontan am Markt ein. Andere sichern sich für die nächsten 20 Jahre den Strom. Und das ist alles, was wir machen. Also wir spielen auf der ganzen Klaviatur auch mit und können unterschiedliche Energieabnahmeverträge machen. Also unsere Abnehmer sind ThyssenKrupp, VW, und auch ganz andere große Konzerne, aber auch hier in der Nähe von Hamburg Futterhaus, die sozusagen ein Head Office haben, neben unserer Solaranlage. Und da haben wir eben beschlossen, okay, wir beliefern euch direkt mit dieser Solaranlage, die man auch physisch sieht, und verkaufen euch den Strom.
Und das hat auch einen ganz ökonomischen Hintergrund, weil du hast es skizziert, das finde ich auch mal ganz wichtig zu sagen, Solarstrom der günstigste Strom ist, den man haben kann, richtig?
Also wie gesagt, unser Erzeugungspreis, man spricht von Leverage Cost of Electricity, der liegt so bei 5 Cent, würde ich sagen, im Durchschnitt, kommt ein bisschen drauf an, im Süden ein bisschen weniger, im Norden ein bisschen mehr. Und wir verkaufen dann den Strom an unterschiedliche Firmen und das geht mittlerweile auch mit sogenannten Direct Wire. Das heißt, also ich baue die Anlage direkt neben dem Werk und werfe ein Kabel einfach über den Zaun. Und damit spare ich mir natürlich die ganzen Nebenkosten, wenn ich das Netz nutze, und speise einfach direkt ein in deren eigenes Netz. Und das ist natürlich noch spannender, weil dann nämlich die ganzen Nebenkosten 10, 15 Cent nochmal wegfallen würden. Und man kann für 5, 6 Cent dann eben auch so einen Energieabnahmevertrag machen.
Okay. Wenn wir das ganze Thema Energiewende, das, was ihr macht, nochmal so aus volkswirtschaftlicher Sicht betrachten, ist Deutschland Technologieführer in diesem Segment und kann daraus ein funktionierendes Exportmodell werden, was uns hilft, sage ich mal, über die schwindende Bedeutung der Automobilindustrie hinwegzukommen, beispielsweise?
Naja, ich würde das anders sehen. Und zwar, wir waren führend in der Produktion von Solarmodulen. Mhm. Das war in den 2000ern, wo das sogenannte EEG, das Erneuerbare Energiegesetz, eingeführt worden ist. Das war ein unglaublicher Erfolg. Dann ist politisch was anderes entschieden worden. Herr Altmaier hat, wie gesagt, die ganze Sache gestoppt, hat gesagt, das ist alles viel zu viel, die Förderung, das passt nicht. Und das ist genau das eingetreten, was wir auch leider so im täglichen Leben auch haben. Mittlerweile kommen 90% der Solarmodule aus China.
Wobei das ja auch billigste Technologie ist. Die müssen vielleicht jetzt aus gesamtwirtschaftlicher Sicht gar nicht unbedingt aus Deutschland kommen. Die billig aus China einzukaufen.
Genau, das sehe ich halt auch so. Aber du weißt ja auch, du unterhältst dich öfter mit Politikern und die möchten immer Fabriken irgendwie haben und sagen immer, oh Gott, wir müssen jetzt in Deutschland wieder Solarmodule herstellen. Der Zug ist abgefahren. Das war's. Es werden noch nicht mal mehr Maschinen hergestellt, die Solarmodule fertigen können. Die kommen alle aus China. Ja, es gibt keine Supply Chain mehr. Ob das Glas, Kunststoff, Alu ist, das ist alles weg von uns. Das ist alles, was um dieses Solarmodul herum kommt, alles aus China.
Die sind aber technologisch auch ausgereift, kann man das sagen? Also da können wir selbst mit sehr viel Innovation, Ingenieurskunst nicht noch mehr rausholen. Insofern ist das aus gesamtwirtschaftlicher Sicht jetzt erstmal gar nicht unbedingt negativ. Deutschland müsste sich halt auf andere Dinge fokussieren.
Genau. Und das ist eben, glaube ich, was bei uns das Spannende ist, das ist die Anwendung. Ja, das ist so ein bisschen wie das Handy, was irgendwie designt in Cupertino und gefertigt in China. Aber das große Geld macht natürlich wahrscheinlich die Menschen in Cupertino. Aber das andere große Geld wird hier in der Anwendung gemacht. Und die unterschiedlichen Apps, die auf deinem Handy laufen, das ist ja eigentlich das große Thema. Und das ist bei uns das auch das Thema. Also das Modul in China, was gefertigt wird, das wird mittlerweile in Dark Factories hergestellt, wo überhaupt gar kein Mensch mehr drin ist. Das ist alles hochautomatisiert. Und wir haben eben die Chance, dadurch unsere Energiewende auch voranzutreiben. Und die Anwendung ist bei uns. Also wir haben in Hamburg hier einen Standort aufgebaut, haben über 600 Mitarbeitende bei uns in unserer Firma, machen 1 Milliarde Umsatz und zahlen unsere Steuern hier. Und alles, was da noch mit an einem an weiteren flexiblen Anwendungen gebraucht wird, oder ob das kleine Startups sind, die für die Wettervorhersage verantwortlich ist. Wir haben in Seevetal eine kleine Firma, die macht Second Life Batterien. Das heißt, die kaufen die Batterien von den Autoherstellern ein und machen daraus große Batterien. Das ist eigentlich die große Kunst. Und da sind wir schon immer gut gewesen. Alles, was mit Anwendungen zu tun hat, Lokalisierung, und dass das natürlich dann auf einmal auf so ein Thema wie Resilienz und Nachhaltigkeit irgendwie trifft, ist natürlich super. Also ich denke mal, wir sind da auf dem richtigen Weg. Ich sehe das Modul als Commodity. Ich kaufe das einfach ein und das war's.
Ja. Stichwort Resilienz, weil du das eben angesprochen hast. Da schwingen ja auch ganz andere Entwicklungen noch mit oder spielen eine Rolle. Wenn ich mir mal anschaue, dass wir ja auch zunehmend darauf achten müssen, dass unsere Energieinfrastruktur sicher ist, also sicher vor Anschlägen zum Beispiel oder terroristischen Bedrohungen, Ähnlichem, dann wiederum ist es doch durchaus auch ein Vorteil, sehr dezentral über Windkraftwerke, über Solarpanels aufgestellt zu sein, also viele verschiedene kleine Erzeugungseinheiten zu haben als in Deutschland einige wenige große AKWs.
Genau, also das ist eigentlich schon genauso gesagt. Wir haben, also wir alleine haben über 500 Solarparks in Deutschland. Wir gehören zur kritischen Infrastruktur. Wir werden auch täglich angegriffen von wem auch immer. Da sind ein paar verrückte Nerds dabei. Da sind aber auch ein paar ernsthafte Sachen dabei. Wir arbeiten mit dem Landeskriminalamt ganz eng zusammen hier mit der Cyberkriminalitätsabwehr und machen da auch regelmäßig Übungen. Und das ist auch ein Teil unserer DNA. Aber auf diese 1 Million Solaranlagen irgendwie zurückzugreifen und die einzeln abzuschalten, ist sicherlich ein bisschen aufwendiger, als wenn man ein großes Kraftwerk versucht, irgendwie anzugreifen.
Also das finde ich nochmal einen ganz spannenden Aspekt. Also es hat viele, viele Facetten, die wirklich mitgedacht werden müssen. Und es geht nicht nur darum, nicht nur in Anführungsstrichen, das ist das letzte Thema, wo ich gleich nochmal kurz mit dir drüber sprechen möchte, dem Klimawandel zu begegnen. Sondern es hat ökonomische Gründe, es hat sicherheitstechnische Gründe oder auch Vorteile und. Aber zu dem Thema nochmal, Klimawandel. Initial, sag ich mal, sind wir auf die Idee gekommen, die Energiewende voranzubringen oder zu initiieren, weil wir den Klimawandel aufhalten wollen. Jetzt wissen wir natürlich alle, Deutschland hat viele Industrien, die sind ein bisschen weniger geworden, die werden gerade auch weniger. Also sprich in Sachen Emissionen, CO2-Emissionen, ist Deutschland global gesehen nicht die ganz große Nummer in Anführungsstrichen. Wie ist dein Blick im globalen Kontext? Also dem Klimawandel zu begegnen, müssten wir idealerweise natürlich global koordiniert machen. Da gibt es aber dieses Koordinationsproblem, dass für viele Volkswirtschaften vielleicht doch fossile Energien noch attraktiver sind aus bestimmten Gründen. Wie ist dein Blick auf dieses Thema?
Ja, wünschenswert wäre natürlich, wenn wir, sag ich mal, zusammenarbeiten würden. Leider ist das nicht der Fall und noch nicht mal in unserer Branche, wo wir eigentlich das Ziel haben, das gleiche Ziel haben. Also mal auch wieder ein Beispiel. In England sind sie mit dem Thema Speicher und flexible Netze eigentlich so 2-3 Jahre voraus. Aber glaubt man nicht, dass unsere Bundesbehörden und auch andere Entscheider sich mit den Engländern irgendwie intensiver zusammensetzen und sagen, was können wir von euch lernen? Sondern jeder puzzelt an seinem Ding rum. Und dieses Smart Meter Rollout ist ja auch schon mal das größte Chaos, was wir irgendwie hier angerichtet haben. Wir Deutschen wollen wieder das perfekte System entwickeln, haben das leider ein bisschen zu lange entwickelt. Mittlerweile sind Länder wie Italien, Dänemark sind schon bei 100% und wir puzzeln noch bei 3. Smart Meter ist das intelligente Messsystem in deinem Haus. Also du hast eben von deiner Solaranlage gesprochen, die ist erstmal dumm. Ja, die lebt in deinem Umfeld, in deiner Blase, aber guckt nicht draußen, wird jetzt gerade Strom gebraucht oder nicht. Und dafür braucht man Smart Meter. Also man braucht eine intelligente Lösung. Das ist wie so eine Schwarmintelligenz, wo dann eben der Batterie gesagt wird, nein, nicht immer morgens gleich laden, sondern lade es um die Mittagszeit und gebe es dann um 18 Uhr ab, weil dann kannst du richtig Geld verdienen. Also das sind alles so Themen, wo wir eigentlich voneinander lernen können und es leider nicht klappt. Und da kämpfen wir auf allen Fronten, sodass wir daraus auch wirklich was für uns ziehen können. Aber im Großen und Ganzen bin ich trotzdem der Meinung, dass das Thema Klimawandel ja mehr und mehr so in diese Richtung Resilienz auch geschoben worden ist. Und ich glaube, dass es auch für die Wirtschaft auch eine intelligente Lösung sein kann, das zu machen. Also mal wieder ein Beispiel. Wir arbeiten zusammen mit einem großen Glashersteller, der kommt aus Irland, an der New Yorker Börse registriert. Der hat eben, als dieser Russland-Ukraine-Krieg 2022 anfing, gemerkt, dass er kein Glas mehr produzieren kann, weil Glas mit Gas mit einer ganz starken Gasversorgung zusammenhängt. Und mittlerweile haben sie eine Green Factory gebaut, haben also zusammen, haben wir bei dem Bürgermeister gesessen und die haben gesagt, hier, wir brauchen dieses Grundstück, wir wollen umbauen und daneben brauchen wir aber auch noch 50 Hektar an Land, weil Enerpark eine Solaranlage baut und dann die Stromversorgung sicherstellt. Also da geht es, also ich glaube primär gar nicht um Klimaveränderung, sondern da geht es einfach um Resilienz, da geht es um die Nachhaltigkeit der Preise sicherzustellen. Und das ist aus meiner Sicht natürlich wirtschaftlich gesehen ein viel einfacheres Argument, als wenn ich von irgendwas spreche, was vielleicht in 20 Jahren passiert.
Richtig. Also und wenn ich auf China schaue, dann sehen wir und hören wir, in China werden andauernd neue Kohlekraftwerke in Betrieb genommen, um den großen Energiehunger zu stillen. Aber was ja auch passiert ist, dass China, kann man das sagen, durchaus auch Vorreiter ist in Sachen Energiewende, weil natürlich Solarpaneele oder Solarparks und Windkraftanlagen da wahrscheinlich noch in viel größerem Ausmaß.
In China hat im letzten Jahr so viel gebaut, in einem Jahr, wie wir in den letzten 25 Jahren gebaut haben. An Zubau. Solar, Wind, Wasser, Biogas mit einem unglaublichen Aufwand. Also die wissen auch schon ganz genau, dass das die günstigste Form der Energie ist, die da ist. Sie müssen natürlich an dem Netz arbeiten, sie müssen die Netze untereinander verbinden, sie brauchen auch eine gewisse Grundlast, die kriegen sie, glaube ich, auch ganz gut hin. Das mit dem Zubau von Kohlekraftwerken und Atomkraftwerken ist auch eine politische Entscheidung wahrscheinlich. Mag ich gar nichts zu sagen, ob das jetzt für China sinnvoll ist oder nicht. Ein Teil davon muss es sicherlich sein, aber der Zubau, der dort passiert, das ist wirklich unglaublich. Und sie sind technologisch ganz weit vorne.
Und wenn wir jetzt international mal gucken, was geht in Sachen Energiewende, in Anführungsstrichen, welche Entwicklungen gibt es, dann nochmal die andere Seite von Europa aus betrachtet in Amerika. Drill, Baby, Drill.
Naja,
wie würdest du sowas einordnen?
Ja, das ist interessant. Das ist natürlich auch wieder eine sehr, sehr politische Aussage. Drill, Baby, Drill bezog sich natürlich auf Texas, also einer der Hauptstädte für Öl und Gas. Dort ist weltweit der größte Zubau nach China.
An Solaranlagen, was naheliegend ist, weil in Texas rund um die Uhr, fast rund um die Uhr die Sonne scheint. Ja.
Und da sind riesige freie Flächen. Dort wird auch mit Robotik gearbeitet. Die Anlagen werden nicht mehr per Hand montiert, sondern mit automatischen Systemen. Also da passiert richtig was. Also ich glaube, das ist wieder so ein bisschen, was wird nach außen getrieben und was passiert im Hintergrund wirklich. Ja.
Also das finde ich auch nochmal eine ganz wichtige Nachricht. Wir haben uns das sowieso angewöhnt, im Umgang in Anführungsstrichen mit der Politik, die aus Amerika kommt, seit über einem Jahr mittlerweile nicht unbedingt nur die Headlines schon gar nicht 1:1 umzusetzen, weil morgen kann das ganz anders aussehen. Also man muss auch dann tatsächlich mal gucken, was passiert wirklich sozusagen.
Naja.
Wenn wir das jetzt so rausgearbeitet haben, im Zusammenhang nochmal mit dem Klimawandel, es hört sich ja so an, als wenn, also jeder, der ökonomisch denkt, der sicherheitsrelevante Aspekte mit reinnimmt, gar nicht anders kann, als auf Solar- und auf Windenergie zu setzen. Ist das, sage ich mal, letzten Endes auch der ökonomisch begründete unaufhaltsame Anschieber für den Prozess in diese Richtung? Können wir optimistisch sein, was den Klimawandel angeht?
Also ich würde sagen, ja. Also ich bin da ganz optimistisch. Die Frage ist, können wir schnell genug zubauen? Ja? Können wir die Wirtschaft schnell genug anpassen und verändern? Aber da bin ich auch ganz pragmatisch. Wenn das Thema Resilienz im Vordergrund steht, dann ist das für mich auch eine Möglichkeit zu sagen, wir können damit die Klimaveränderung vielleicht stoppen, vielleicht zurückführen, wird sich zeigen. Also es gibt ja noch ganz, ganz andere viele Themen, CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen, glaube ich auch nochmal ein ganz anderes Thema hier. Aber da gibt es ja auch ganz spannende Entwicklungen und ich glaube, wir müssen einfach auch weiter positiv vorausschauen, egal was jetzt unsere Politik auch sagt. Wir denken sowieso eher langfristiger mit unseren Assets. Das ist wie bei euch in der Immobilienbranche. Wer jetzt Bauminister ist, ist glaube ich auch nicht so relevant. Aber wie gesagt, wir müssen eben ganz klar sicherstellen, dass dieser kleine Stolperstein nicht zu einem Fels wird. Und das tendiert gerade in diesem Weg. Und da müssen wir, glaube ich, ganz stark dran arbeiten.
Okay. Ja, Lust auf Zukunft.
Absolut.
Die hast du gemacht, muss ich sagen, lieber Stefan. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das hat mir auch einige neue Einblicke nochmal verschafft. Und ich glaube, das kann man festhalten. Wir müssen innovativ sein. Das ist die Zukunft Deutschlands. Wir sind das auch, genau in diesem Feld. Und damit komme ich mal so ein bisschen auch zum Fazit dieser These, die ich am Anfang aufgenommen habe. Ich glaube, die Energiewende ist eine Chance. Sie ist, ich möchte jetzt mal sagen, auch unaufhaltsam aus den genannten Gründen. Und das ist definitiv auch ein Grund, positiv in die Zukunft zu schauen für den Standort Deutschland. Auch wenn aus Berlin, wir haben das Thema ganz kurz angesprochen, hoffentlich dann auch noch die notwendigen dazugehörigen Strukturreformen kommen. Lieber Stefan, ganz herzlichen Dank.
Ja, auch vielen Dank.
Hat mich gefreut, dass du da warst. Vielleicht gern auch nochmal auf eine Neuauflage. Zukünftig tut sich ja weiterhin einiges in der
Branche. Absolut. Ich glaube, da gibt es auch noch super spannende Themen, die wir jetzt kurz angerissen haben, die man noch annehmen kann.
Das machen wir. Wir kommen darauf zurück. Mir bleibt noch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darauf zu verweisen, dass wir in regelmäßigen Abständen Podcasts aufnehmen. Und wir werden in einem der folgenden Podcasts auch mit Michael Stich sprechen. Über das Thema Zukunft auch auf jeden Fall. Über das Thema soziales Engagement. Darauf freue ich mich sehr. Und ich freue mich auch sehr, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder einschalten. Bis dahin alles Gute, Ihr Carsten Mohn.